Normal moving.
Bonsoir und einen wunderschönen Abend an alle. Ich kann es nicht mehr durchziehen. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Normale Möwe. Es ist Folge 146. Mir gegenüber sitzt Max Scharf, leicht angezündet. Mein Name ist Sina Köhn. Ich bin auch leicht angezündet. Wir haben heute schon einiges erlebt, denn heute ist mal wieder eine ganz besondere außerhalb der Reihe Folge. Muss man
außerhalb
so sagen.
Der Reihe Folge. Es ist Freitag.
Thank God it's Friday.
Freitags ist sie nieder. Fettes Brot.
Ja.
AKA Falter 4.
es ist für mich ein und dieselbe Band. Man kann es nicht anders sagen.
Genau. Ich komme gerade frisch vom St. Pauli-Spiel gegen den Weltverein Heidenheim. St. Pauli jetzt Erster in der zweiten Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Seite.
Geil.
Ich sag's ehrlich, ich habe mir 5 halbe Liter reingezogen. Ich habe jetzt hier noch eins getrunken, das heißt, wir sind bei 6. Ich habe vorher noch 1 halben Liter Radler getrunken. Das heißt, wir sind hier grob schon bei einer Menge Bier, die hier schon am Start ist.
Und ganz ehrlich, das ist ja das Wundervolle an Alkohol, ne? Du machst den Mund auf. Ich verlieb mich ja eh immer in deine Stimme. Die ist ja, als würde Honig in meine Ohren gefüllt werden.
Absolut.
Und ich habe sofort zwei Sachen, die ich erstmal klären muss. Genau, also erstmal Heidenheim. Ist das nicht der Verein, wo einfach irgendein Millionär ganz viele richtig geile Spieler
einkauft? Nee, das ist einkaufen? Hoffenheim.
Heidenheim ist einfach nur so... Alright.
Heidenheim ist auch da.
Okay, gut. Zweite Sache. Du warst beim Pauli-Spiel. Du hast richtig was erlebt. Du hast richtig so gedacht, ey, ein Fußballspiel, ich trinke jetzt ein bisschen Bier, bring mich in die Kampflaune, ne? Ich sehe ja auch, deine Knöchel sind ja ein bisschen aufgeschabt, ne? Du hattest die Quarzhandschuhe mit und hast erstmal ein bisschen geboxt. Ich war einfach nur Suppe essen. Ich war einfach nur Suppe essen und das Ding ist, ich habe halt, wir waren Ramen essen, ich und eine Freundin und, ja, bei Rahmen denkt man erstmal natürlich, ja, gut, das ist einfach eine Suppe mit ein bisschen Kladderadatsch drin.
Kladderadatsch.
Ist jetzt eh nicht so die größte Möglichkeit, die man irgendwie zu sich nehmen kann, so um vorzuglühen, so als irgendwie Grundlage im Magen. Und da möchte ich jetzt einmal kurz widersprechen. Ich würde mich jetzt in ein Auto setzen und fahren. Weil eine Rahmen, alte Scheiße, ich habe das wirklich wieder unterschätzt. Eine Rahmen, das ist ja einfach, du könntest genauso gut geschmolzene Butter trinken.
Es ist, also man denkt, es ist eine Suppe. Aber es ist eigentlich Nudeln mit Fett.
Es ist Nudeln mit Fett. Ich dachte mir so, ich will jetzt auch nicht so übertreiben. Ich nehme mal die vegane Variante, wo dann nicht auch noch so der ganze Mega-Crash-Hit ist. Also sowas wie Schweinebauch und dann noch ein Ei drin und sowas. Prinzipiell hatte ich eine Nudelsuppe. Und ich bin da rausgegangen und dachte, ganz ehrlich, ich habe hier gerade 4 Bier getrunken und einen Cocktail und einen kurzen. Und ich fühle mich wie neu geboren. Es ist wirklich irre. Ich fühle mich ganz krass.
Ja, für mich ist heute auch ein besonderer Tag, weil ich war jetzt seit, ich glaube, Anfang November nicht mehr auf einer Veranstaltung mit mehr als 30 Leuten.
Echt gar nicht?
Nee, gar nicht. Und jetzt 30.000.
Ja, das ist eine Ansage, ne?
Es ist eine Ansage. Ja, die Corona-Zahlen sind doll, okay. Aber würden sie wirklich öffnen, würden sie wirklich alles öffnen, wenn's immer noch ein Problem wäre?
Ich finde gut, wie unsere Stimmung auch von Folge zu Folge schwankt, weil wir einfach auch, ich möchte es einfach nochmal kurz sagen, wir sind auch wirklich dumm. Also es ist ja auch einfach so, natürlich, wir haben eine Meinung, aber diese Meinung ist sehr wechselhaft.
Ja. Nee, das Ding ist, ich meine, natürlich öffnen sie alles, weil es geht nicht um Menschenleben, sondern es geht darum, ob die Intensivstationen voll sind.
Ja.
Und die Intensivstationen sind nicht voll. Leute kriegen trotzdem Long-Covid. Haben trotzdem bleibende Schäden über Jahre, vielleicht Jahrzehnte, vielleicht für immer. Und es ist immer noch eine tödliche Krankheit. Aber es stecken sich zwar viele an und viele werden krank und einige davon behalten es auch für lange. Aber wenig Leute landen auf der Intensivstation. Und das ist für uns ein Grund, einfach zu sagen, business as usual.
Ey, Long-Covid, ganz kurz, mit der Freundin, mit der ich gerade essen war, ne? Das fand ich mega krass, weil die hatte 2 Long-Covid-Erscheinungen, von denen ich noch nie vorher gehört habe. Man kriegt ja immer so ein bisschen was mit so, ich bin mega erschöpft, ich kann mich schlecht konzentrieren. Und sie hat einen leichten Gedächtnisverlust.
Ach was.
Also sie kann sich zum Beispiel nicht dran erinnern, in welchem Jahr wir uns kennengelernt haben. Also so, es verschwimmt halt alles. Da können wir jetzt auch einfach sagen, okay, ist aber keine...
Und das liegt daran, oder?
Also sie meinte, sie hat allgemein, also mit vielen Leuten einfach so Situationen, wo sie einfach sagt, nee, ich erinnere mich einfach wirklich gar nicht mehr. Und das ist halt nicht mehr in diesem Rahmen von, ich erinnere mich einfach nicht mehr, sondern es ist einfach weg. Mhm. Und was ich viel interessanter fand, das wusste ich auch nicht, sie hat Haarausfall.
Ach krass.
Und das ist anscheinend 3 Monate nach der Infektion ist eine Sache bei Long-Covid so, dass du Haarausfall kriegen kannst und das ist nach 6 Wochen wieder weg. Mhm. Jetzt ist der Punkt. Sie hat sehr, sehr schöne lange Haare und sie wird da irgendwie durchkommen. Was ist, wenn du Haarausfall kriegst, aber da ist eh nicht mehr so viel?
Du bist eh schon so ein Matthias.
Ja, genau.
So eine Halbglatze.
Du hast so richtig schöne
Platte. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint, aber du hast es schon und du trinkst schon die ganze Zeit Cappy. Oder weiß ich nicht. Oder kämmst du die Haare komisch rüber oder so. Dass niemand deinen Ansatz sieht.
Ja.
Und dann fallen dir die Dinger aus. Weil das macht was mit der Psyche.
Ja. Bin
mir ganz sicher.
Ja. Also,
ich habe auch einen Freund, der ist in die Türkei gefahren für Haartransplantation.
Ach krass,
weil
wirklich?
Weil das da unter $2,000 kostet.
Ja.
Und so meinte so danach, also man glaubt nicht, dass es so ein Problem ist, aber es hat mir immer zu schaffen gemacht, wenn ich in den Spiegel geguckt habe.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, komm, ich habe gerade die Kohle, ich mache das jetzt einfach. Und er meinte, das Selbstbewusstsein war danach auf einem anderen Level für ihn.
Ja.
Also jeden Tag, wenn er aufgestanden ist, ging es ihm besser.
Ich muss dazu sagen, also erstmal freue ich mich dafür, für den Kollegen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch nochmal sagen, ich habe nie verstanden, warum Leute so eine Halbglatze haben stehen lassen. Weißt du, so diesen Haarkranz, der dann so einmal rumging, weil ich immer dachte, rasier's doch ab, das bisschen macht jetzt nicht viel.
Nee, aber das ist das letzte bisschen, was dir bleibt von dieser Würde.
Glaubst du, meinst du, es ist einfach so, man hängt da dran so sehr?
Ich glaube schon, du guckst in den Spiegel und je nachdem, wie du guckst, sieht es gut aus. Und dann siehst du dich auf Fotos und bist so, ach, fucking hell.
Ja.
So, weiß ich nicht.
Ja, weißt du, ich bin echt, also wirklich, ich habe, was sowas angeht, ja wirklich gute Gene, ne? Also ich sehe jetzt aus wie 16. So, ich werde, glaube ich, einigermaßen gut altern und ich habe eine echt tolle Haarstruktur. Ich habe meine Haare mit Shampoo gewaschen. Und die sind arschweich. Fass mal an.
Okay, ich fasse jetzt Hinner Köhns Haare an. Wirklich sehr weich.
Ja.
Also
wenn ich Glück habe.
Sanft.
Wenn ich Glück habe, bin ich ein George Clooney-Typ.
Graue Haare, aber viele.
Ja, ja, genau, das ist immer das Geheimnis.
Graue Haare mit 40, aber dabei geil aussehen.
Ist aber ganz spannend, ne? Es gibt ja so viele Sachen, wo man auch bei Leuten irgendwie so denkt, so echt, und das macht dir zu schaffen. Ich finde, du siehst eigentlich top aus, aber es gibt ja immer so Kleinigkeiten, ne? Also immer, wenn ich klar, Fotos von mir sehe im Profil, denke ich, ich mache ja auch Witze darüber, dann denke ich immer so, oh, meine Nase ist auch echt einfach ein Schnabel, ne? Also es ist auch wirklich einfach so ein Haken.
Ja, ja, deine Nase ist ekelhaft.
Alle sagen das. Und damit herzlich willkommen bei Normale Möbel Folge
Body Positivity.
146. Wir mussten uns erstmal wieder ein bisschen
reingucken. Deine Nase ist kein Problem, wirklich nicht.
Nee, meine Nase, meine aber Persönlichkeit.
Aber auch nur, weil du eine Brille trägst.
Ich habe ja auch keine Augenbrauen. Das ist ja immer so der Punkt. Ich habe keine Augenbrauen und meine Brille sind meine Augenbrauen. Und Leute sagen immer so, nein, das stimmt doch nicht. Und dann nehme ich die ab und dann sagen sie immer... Ja, okay, krass, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist.
Ich habe im Stadion vorhin eine Freundin getroffen und die meinte so, und ich meinte so, und was gibt's Neues bei dir? Und sie meinte so, ich komme heute vom Tierarzt, ne? Oh, meine Katze. Und ich so, was ist denn mit deiner Katze? Ist was Schlimmes? Ja, die hat Akne.
What?
Und ich war so, bitte was? Ja, meine Katze hat Akne. Und ich war so, und... Jetzt? Ja, die kratzt sich da halt immer. Also die hat Akne.
Okay. Ja.
Ja, okay, was macht ihr da jetzt? Klerasil oder so? Ja, nee, da gibt's so eine Salbe. Aber Akne bei einer Katze? Also, ich meine, so, da was ist denn das? Akne bei einer Katze? Was kriegen das andere Tiere auch und kratzt sie sich vielleicht auch, weil sie so ein bisschen so Scham hat? So ist, weißt du, so wie du so als Teenager so die Pickel ausdrückst und so bist so, wenn ich es ausdrücke, sieht's keiner.
Ja, ich will doch einfach nur, dass die Krater weggehen.
Ja.
Nein,
Nein, aber die Katze hat einfach Akne. Das fand ich sehr überraschend.
Was sind eigentlich so Tierkrankheiten, wo man immer denkt, das ist krass, also ich weiß, es gibt Katzen-Aids. Das fand ich auch schon irgendwie weird. Ich finde allgemein alle Krankheiten, wo Tiere diesen Lampenschirm vom Kopf haben, finde ich immer ganz schlimm. Weil das sieht einfach immer Sünder aus. Man denkt immer, oh Gott, du armes Tier, du willst ja doch einfach nur. Es muss. Insbesondere das Ding ist.
Ja, in den meisten Fällen ist es ja irgendwie so, es juckt irgendwo.
Genau.
Und das Tier würde sich sonst selbst verletzen. Aber ich glaube auch, in 1 von 10 Fällen ist es Depression.
Ganz ehrlich, stell dir mal vor, du hättest immer so einen Lampenschirm um. Und dann kommen Leute, was hast du denn? Und das, ja, also auf der einen Seite habe ich da hinten so eine Stelle, da komme ich jetzt nicht mehr ran, um die zu kratzen. Und ich bin schwer depressiv. Aber ich weiß nicht, warum ich den Schirm umhabe. Das ist, nee,
das ist für das eins von beiden. Das ist unser Hasso, unser Kleiner.
Ja.
Und der, warum hat der den Schirm? Hat der irgendwo eine Wunde oder so, dass er sich da nicht kratzt? Nee, der ist depressiv. Ja. Der hat zu viel die Nachrichten geguckt, zu viel Doomscrolling im Internet.
Ganz schlimm Borderline hat der Hund.
Ganz schlimm Borderline. Das ändert sich halt von jeder Minute auf die andere, ne? Wir wollen jetzt auch diese Krankheit nicht verharmlosen, aber es wäre schon funny, wenn Tiere auch einfach so Existenzängste hätten. So ein Huhn, was deshalb gucken Hühner auch die ganze Zeit so.
Ja.
Weißt du, so
ja.
Immer zack, zack, zack mit dem Kopf. Ja. Weil das Huhn denkt ja die ganze Zeit so, ich habe Existenzangst. Jeden Moment beißt mir jemand den Kopf ab. Entweder ist ein Voodoo-Ritual oder du willst meine Wings.
Warum lege ich denn Eier? Weil ich Angst habe, nicht zu genügen. Warum versteht das hier keiner? Ich bin ein stolzes Huhn, aber in mir krankt auch der Zweifel.
Ich bin ein stolzes Huhn. Ich hab auch vorhin was Witziges gelesen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. In Südkorea haben sie ein Problem mit Spermaangriffen.
Okay, warte, ich lehne mich einmal kurz zurück, du erzählst ein bisschen und dann sage ich meine Meinung dazu.
Es ist scheinbar ein neues Ding. Immer wenn du denkst, so die Spezies Mann kann gar nicht mehr tiefer fallen. Ich habe zum Beispiel, jetzt mal anderes Ding, ich habe letztens so aus England so Nachrichten gehört, dass dort gehen junge Frauen protestieren vor Clubs und gehen nicht mehr rein, weil sie nicht nur das Problem haben, dass denen teilweise Sachen in den Drink gemischt wird, sondern dass Leute tatsächlich mit Spritzen ankommen und die von hinten einfach gespritzt werden mit Betäubungsspritzen. Das ist in England scheinbar ein richtiges Problem, was regelmäßig passiert. So, und hierzu Spermaangriffen Südkorea. Da werden Frauen von Männern, und das ist scheinbar ein lustiges Ding, was auch irgendwie im Netz oder was weiß ich was rumgeht, da ich weiß ja auch nicht, warum ich das jetzt so sage, aber ich habe das auf Tagesschau gelesen. Das ist jetzt auch nicht so, als würde ich jetzt hier in den dunkelsten Ecken des Internets irgendwas rausfiltern.
Ja.
Da wichsen scheinbar Typen irgendwie in so Kaffeebecher oder sowas und überschütten damit einfach Frauen auf der Straße und filmen das. Und so Kram. Oder machen das in deren Getränke und so. Und finden das irgendwie funny. Und in den letzten 2 Jahren gab es in Südkorea 40 Anzeigen bei der Polizei deswegen. Das heißt aber, Anzeigen heißt ja dann auch, die wissen, wer es war. Mhm. Und hier ist das Ding, wenn du so überlegst, wie hoch ist die Dunkelziffer, dass selbst die Tagesschau darüber berichtet, Spermaangriffe in Südkorea. Allein diese Headline, Spermaangriffe.
Ist eigentlich Bild.
Das ist eigentlich Bild und nicht Tagesschau. Und ich denke so, was passiert gerade? Wir haben das in der Ukraine, wir haben die Pandemie und jetzt kommt auch noch Spermaangriffe dazu. Also ich meine, wo hört's denn auf?
Es ist, ich bin wirklich, also es ist,
man ist auf eine andere
Art. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Man ist auf eine andere Art und Weise sprachlos.
Ja, es ist wirklich, also erstmal stolper ich über das Wort Spermaangriff, weil ich, wenn, also Spermangriff liegt doch auf der Hand, das ist mein erster Punkt. Und zweiter Punkt ist, also was für eine sexuelle Lust ergibt es sich denn da? Also du hast jetzt gerade ja auch gesagt, das ist funny, aber ich bin da, also was, warum, also wo ist der Kink einfach, lol, die Frau hat meinen Sperma getrunken?
Ja, ich glaube exakt, das ist es.
Boah, weiß ich nicht. Und dann beschweren sich Leute über Hafermilch, weißt du? Es ist echt... Also ganz ehrlich, das finde ich schon. Das ist halt auch wirklich ekelhaft. Das ist ja, also das ist nicht nur ekelhaft, sondern es ist auch schlimm. Natürlich um Gottes Willen, aber es ist, finde ich. Oh, ja, man. What a time to be alive. Man schämt sich immer mehr.
Und ich, also diese Art von Übergriff ist so weird. Also klar, was weiß ich, geh samstags in einen Club und du wirst irgendwie mitbekommen. Hey, hier ist jemand rausgeflogen, weil der hat irgendjemanden angefasst. Oder sonst
ja,
irgendwas.
Oder allgemein Catcalling oder so, ne?
Oder Catcalling oder weiß ich nicht, ne? Ist eine Sache, die kennt man.
Aber das ist ja vorbereitet. Da dachte sich jemand, ich habe hier diesen To-Go-Becher Und da wichse ich jetzt rein und dann warte ich auf den richtigen Moment.
Das denke ich mir auch. Die kriminelle, die sexuell kriminelle Energie ist halt so eine Vorbereitung. Weil erstmal, du musst dich, sag ich jetzt mal, in Stimmung bringen.
Ja.
Dann schrubbst du da eine Weile an dir rum.
Moment, ganz kurz. Da möchte ich, glaube ich, einmal kurz reinhaken. Ich glaube, du musst dich nicht in Stimmung bringen, weil der Punkt, in dem, an dem du schon daran denkst, dass du es irgendwie mit einem Kaffeebecher geschüttest oder was weiß ich, der reicht. Ich glaube, du musst dich nicht in Stimmung bringen. Ich glaube auch tatsächlich, der gesamte Vorgang der Produktion, sage ich jetzt mal, ich glaube, der geht relativ schnell. Ich glaube, das sind vielleicht 1,5 bis 2 Minuten.
Echt?
Ich glaube schon, ja.
Meinst du, da wird dieser Becher angeguckt und ist so, boah, geil. Es reicht?
Ey, ganz ehrlich, die menschliche Fantasie wird immer unterschätzt.
Ja. Auch in Zeiten von Pornhub scheinbar.
Ja, ohne Scheiß. Viele Leute brauchen sowas gar nicht.
Echt?
Also ich bin ja so ein Gedankentyp. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich verstehe, was da vorgeht. Ich habe auf Psychologie studiert.
Ja, weiß nicht. Gibt es noch schöne Sachen?
Ja, mein Koffer ist da. Ja, warte. Mein Koffer ist da. Und der ist groß.
Er ist ein größer, bisschen, als du dachtest?
Er ist größer, als ich dachte. Und ich weiß
auch
nicht.
Das heißt, es ist kein Handgepäckkoffer mehr, sondern auch ein Stück. Wenn man jetzt mal fliegen würde, müsste man das aufgeben.
Also Handgepäck, dass er nicht, ich fliege eh fast nie so. Deswegen dachte ich so, dann gebe ich das halt mal auf. Das ist mir der Preis wert. Was eher das Problem ist, der ist groß. Und der ist, glaube ich, so groß, dass ich den auch nicht bei einem ICE oben in diese Dinger kriege, wo man halt seinen Koffer reinpackt.
Also er ist unpraktisch groß.
Er ist unpraktisch groß, ja. Ich bin jetzt gerade die ganze Zeit am überlegen, ob ich ihn doch noch zurückschicke.
Hol dir eine Nummer kleiner, wenn du das nicht brauchst.
Aber eine Nummer kleiner ist wieder zu klein, weil der Koffer, den ich hatte, der ist zu klein. Aber der Koffer, den ich jetzt habe, der ist zu groß. Und ich stehe hier vor einem Problem, das ich so in meinem Leben noch nie hatte. Ich komme nicht weiter.
Ja.
Ich komme nicht weiter. Nehme ich den Koffer, wo alles reinpasst und sogar noch viel mehr. Weil jetzt zum Beispiel, ich bin jetzt...
Oder wir machen es so, du gibst mir die 800 Euro für den Koffer, ich komme mit auf Tour und trage deine Sachen.
Ohne Scheiß, ich habe letztens einen Kumpel getroffen und meinte auch so, ja, ich habe jetzt diesen Koffer bekommen, der hat mich so gefragt, was bei mir abgeht. Er meinte, ja, das habe ich bei Instagram mitbekommen.
Was geht so bei dir ab? Ja, ich habe diesen Koffer.
Ja, und dann meinte er auch so, ich finde das krass, dass du den gekauft hast. Ich habe mir auch mal so ein Rimowa gekauft, Handgepäckgröße, für 1.600 Euro. Und im Nachhinein dachte ich, ja, am Ende des Tages hätte ich auch 2 Aldi-Tüten kaufen können. Und das wäre exakt derselbe Wert gewesen. Ja, aber auf jeden Fall, der Koffer ist da. Und ich werde den auch behalten, weil der ist, glaube ich, ganz cool für so 2-3 Wochen. Ich bin ja auch echt immer dann recht viel unterwegs. Und
also du behältst ihn jetzt.
Halt. Ich glaube, ich behalte ihn. Ja, ganz ehrlich, ich habe den Karton schon weggeschmissen. Wenn ich noch mal einen Karton kaufen sollte, um den zurückzuschicken, das hätte einfach... Das würde dann ja nochmal irgendwie 30 Euro extra kaufen, kosten. Und, ich habe doch noch eine Geschichte. Okay. Das ist nicht mega schön, aber ich fand sie sehr, sehr witzig. Ich war beim Zahnarzt.
Oh, herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Und es war halt so, ich habe noch, das kennen vielleicht viele Möwis, ich hatte eine Zahnspange, eine feste und dann hinten noch diese Retainer drin. So, dass die Form bleibt. Mhm. Und dann meinten die, ja, sie brauchen eine Füllung da und da und dafür müssen wir den rausbrechen. Und ich meinte, ja, ist doch kein Problem, brechen Sie den raus. Ja, aber sie brauchen 9, weil ihre Zähne werden sich verschieben. Und dann meinte ich, ja, okay, dann hole ich mir 9, was kostet es denn? 350 Euro. Und da dachte ich schon, oh, vielleicht soll der Koffer doch wieder zurückgehen.
So. Der Koffer, the Koffer comes back to haunt you.
Ja, warte, so. Und dann meinte ich, gibt's da noch eine andere Möglichkeit? Und der Zahnarzt meinte, ja, nehmen Sie vielleicht so eine Schiene. Die kostet nur 250 Euro. Okay, so, jetzt geht's aber weiter. Dann war ich da und hatte auch nochmal gefragt. Und er meinte, ja, so ein neuer Retainer, also Sie sind kariesanfällig an den Vorderzähnen. Wahrscheinlich müssen wir das Ding in 2 Jahren wieder rausbrechen. Das lohnt sich für Sie nicht. Holen Sie sich eine Schiene, lassen Sie sich beraten. Und ich war schon so, oh, okay, vielleicht löst sich das noch irgendwie. Jetzt machen Sie ja die Füllung. Wie schmerzhaft wird das? Und er meinte, ja, das ist schon sehr nah am Nerv.
Ja.
Dann geben Sie mir mal bitte ein bisschen mehr Betäubung. Und er meinte so, wirklich, Herr Köhn, eine Betäubung? Sind Sie eine Maus oder ein Mann? Und ich war so, ja, weiß ich nicht, Jochen, ich könnte jetzt auch den Bohrer in die Pupille rammen, du blöde Fick. Naja.
What?
Und hab dann einfach so gesagt, nee, ich möchte bitte unbedingt auf jeden Fall diese Betäubung haben. Und dann meinte ich, okay, dann gebe ich Ihnen auch ein bisschen mehr. Dann müssen Sie aber mit den Konsequenzen leben.
Und die Konsequenzen sind?
Die Konsequenzen waren, der Zahnarzteingriff von 20 Minuten lief Bombe. Das Problem ist, ich konnte mir den restlichen Tag einfach die Nase nicht schnauben, weil ich sie nicht gemerkt habe. Es war wirklich, ich hatte zwischenzeitlich, war das wirklich einfach so, dass ich vor dem Spiegel stand und geguckt habe, wo ich berührt habe, um zu gucken, ob es da eine Reaktion gibt, also so, als ob ich was merke. Nee, ich war sechs Stunden habe ich einfach gar nichts gemerkt. Ich konnte mir die Nase nicht putzen, ich konnte nicht essen, ich habe einen Schluck getrunken und es ist einfach rausgelaufen. Es war so geil. Also es war in dem Moment schlimm, aber ich hatte so viel Spaß mit mir selber, weil ich war vorm Spiegel und habe mir so Ohrfeigen gegeben. Immer wieder, bis ich so dachte, krass, ich merke das wirklich gar nicht. Und dann ein paar Stunden später hört das auf und merkt so, aua, ich habe mir echt ordentlich eine gescheuert. Und die ganze Zeit, kennst du das, wenn du die Maske auf hast?
Ja.
Und du denkst, deine Nase läuft. Oder deine Nase läuft auch wirklich. Und dann ist das aber alles weg, das komplette Gefühl. Und du hast gar kein Gefühl mehr dafür, ist das jetzt so? Und dann steigst du aus der Bahn und suchst erstmal nach einem Schaufenster, wo du dich einigermaßen erkennen kannst. Oder nimmst deine Handykamera raus, nimmst die Maske ab und denkst so, ah, okay, sieht das einigermaßen? Nee, es ist alles voll mit Rotze.
Ja. Ich habe das, ich habe ja so ein Schnurrbart. Und man nennt es ja auch Rotzbremse.
Ja.
Und ich hatte damit nie wirklich ein Problem.
Ja.
Bis zu diesem Winter. Und diesem Winter, wenn ich draußen war, habe ich oft die Kälte nicht gemerkt.
Mhm.
Also was heißt oft? Zweimal ist es mir aufgefallen, dass meine Nase lief. Ich aber mein Gesicht nicht gespürt habe.
Ja.
Und mir dann einfach so über den Mund gegriffen habe und gemerkt habe, mein ganzer Bart.
mein Bart fühlt sich an wie eine haarige Schnecke.
Wie eine haarige Schnecke, ja, kann man so sagen. Ist widerlich. Ja, schön, dass ihr das jetzt hören müsst. Das tut mir jetzt auch echt leid. Es gibt natürlich bessere Sachen, die man hören kann. Es gibt natürlich bessere Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann als Rotzbremsen. Zum Beispiel Folgendes. Da-dam-dam.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
Wie eine Kaulquappe mit weichen, gliederlosen Beinchen versucht sich Hiller Köhn aus dem kalten Mutterteich namens Poetry Slam zu emanzipieren. Verzweifelt greift er die Hände derer, die es schon geschafft haben. Die haben so generische Namen wie Moritz oder Till und sind alle schon groß und stark. Aber unsere kleine Quappe Hinnimann will es schaffen, unbedingt, schreibt ein Tagebuch über sein wahnsinnig spannendes Leben am Rande der Szenekultur und bittet euch mit verlausten Haaren und rußbedeckten Händen, doch bitte auf seine Tour zu kommen. Was ihr natürlich macht, denn ihr wollt ihm helfen, ihn sehen, anfassen, spüren, kennenlernen. Genau wie ich bei den viel zu dollen Meine Freunde Buchfragen Hinner Köhn, bist du bereit?
Aua.
Einer meiner besseren, glaube ich.
Mhm. Komm, schieß los, ich bin bereit.
Okay. Hinner, über welches Thema kannst du nicht mehr reden? Ich dachte nämlich so irgendwie, ich habe vorhin mit einer Freundin über, also so, ja, und Corona und so, und sie meinte so, Mensch, kann ich echt nicht mehr drüber reden. Und ich dachte so, ich schon. Also, ja, also irgendwie, es geht mir auf die Nerven, aber ich kann ja noch drüber reden. Aber dann gibt's wiederum andere Themen, wo ich so wäre so, boah, nee, kein Bock, geh weg, also brauche ich nicht.
Ehrlich gesagt, ich bin ja eh egomanisch. Also Corona, ehrlich gesagt, so gar kein Problem. Allgemein alles so, was in der Welt
was dich persönlich betrifft, gerne. Können wir drüber reden.
Nee, tatsächlich genau andersrum. Es ist, ich bin zwar egozentrisch, aber worauf ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ist, wenn Leute einfach so ankommen und sagen, ja, und wie läuft das jetzt gerade bei dir mit dem Alkohol? Ist es jetzt irgendwie besser geworden? Trinkst du noch so viel? Und ich denke mir so, ja, das sagt die Person, die mich letztes Jahr gefragt hat, um 13 Uhr, ob ich ein Bier trinken möchte. Wer von uns hat das Problem? Also ich habe keinen Bock mehr, immer darauf reduziert zu werden. So, ich bin mir gewahr dessen. Ja, so beruhigt euch. Ich habe immer keinen Bock, dass Leute ankommen und dann immer so, ah, du trinkst schon echt viel, ne? Und ich denke mir so, ja, Gott, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Da habe ich echt keinen Bock. Ich habe wirklich keine Lust mehr, über Alkohol zu reden. Also auf der einen Seite, ob ich jetzt viel trinke oder nicht, ist A, nicht eure Sache. Und wenn ihr euch Sorgen macht, schreibt mal Management. Aber ich habe wirklich keinen Bock mehr im privaten Gespräch so, ja, Gott, ganz ehrlich, trinkst du noch so viel? Ja, Digi, du stehst vor mir, ich habe gerade eine Flasche Weißwein geäxt, du musst das nicht mehr fragen. Ich habe überhaupt keinen, es ist mir bewusst, ich habe aber keine Lust mehr, darüber zu reden.
Es ist ja auch Teil so eines, also wenn ich darüber nachdenke, wie redet man über Alkohol oder wann geht's mir auf die Nerven, wenn über Alkohol geredet wird, dann bin ich immer bei so einem Selbstverbesserungs- Wahn, Selbstverwirklichungswahn. Ja. Weißt du, wenn Leute so ankommen und, weißt du, so sind so, ja, ich trinke ja diesen Monat nicht. Und es ist so ungefähr Tag 3. Weißt du so? Ja. Und es ist aber so, okay, trink einen Monat nicht. Mach's nicht.
Ja.
Aber warum ist es dein einziges Gesprächsthema?
Das sind auch immer die Leute, die sagen, also ich halte mich ja an die WHO und die sagt ja, ein Tag die Woche nicht, eine Woche im Monat nicht.
Ja.
Und einen Monat im Jahr nicht. Und dann denke ich mir so, ja, das ist aber jetzt auch kein Freifahrtschein dafür, dass du dir innerhalb dieser Woche, wo du einen Tag nicht trinkst, jeden Abend komplett die Vollkante gibst. Also so funktioniert das ja auch nicht. So, ey, ich habe einen Tag nicht getrunken, dann gib mir jetzt die Flasche Wodka und tape sie mir in die Hand. So funktioniert das nicht. Und ich muss ehrlich sagen, gerade wenn ich jetzt auch retrospektiv an die Anfangszeit von diesem Podcast denke, wir beide haben gesoffen wie Löcher. Und das ist wirklich, wirklich besser geworden.
Anders als heute, ne? Ist jetzt ein schlechtes, heute ist jetzt
schlechtes Beispiel. Heute ist ein wirklich schlechtes Beispiel. Aber ich kann voller Stolz verkünden, ich bin mehr Tage die Woche nüchtern, als dass ich betrunken bin.
Ich liebe eigentlich auch so moralische Vorträge, die mit dem Satz enden, gut, heute ist ein schlechtes Beispiel. Weil ja. Ich habe mich doch schon mehrfach in der Situation gesehen, irgendwas zu sagen und dann so, nee, sowas macht man wirklich gar nicht. Heute schlechtes Beispiel jetzt bei mir, klar, mache ich, aber normalerweise. Was ist also so, okay. Gut, heute schlechtes Beispiel. Nee, zu Hause versuche ich auch echt irgendwie auf Fleisch zu verzichten und koche eigentlich auch nie mit Fleisch. Gut, heute schlechtes Beispiel, weil ich habe Bolo gemacht, aber sonst wirklich monatelang nicht.
Ja, weil die Mona isst ja immer mit Fleisch.
Ja.
Aber genau dazu auch gerade, also wenn Leute zu mir kommen oder sie kommen in letzter Zeit bin ich jetzt nicht sonderlich oft aufgetreten, aber es ist auch schon mal passiert, dass Leute nach dem Auftritt zu mir kamen, aber auch schon danach irgendwie mir geschrieben haben so, ey, ich habe mal eine kurze Frage, das war ja jetzt gar nicht politisch, du hast dich ja gar nicht geäußert. Und dann denke ich immer so, ja.
Ich dachte, das ist Kabarett hier.
Ja, genau. Warte. So, und der Punkt ist, ich kann mich gern politisch äußern, kann ich gern auf der Bühne machen, aber wofür? Da sitzen Leute dann im Publikum, die da Bock drauf haben, dass ich denen sage, was sie hören wollen, damit sie applaudieren, damit ich mich gut fühle. So funktioniert für mich politischer Diskurs aber auch nicht.
Weiß nicht, hast du schon mal Volker Pispers gesehen?
Ja, es ist exakt das. Es ist exakt das. Oh, er verpackt genau das, was ich auch denke, intelligent in einen neuen Humor. Und dann kann ich klatschen und er fühlt sich gut. Ja. Und das ist einfach nicht meine Meinung zu Diskurs oder auch allgemein Comedy. Weißt du, ich finde gut, dass es sowas gibt. Ich finde gut, dass es das gibt, auf jeden Fall. Weil es gibt auch Leute, Volker Pispers hat tolle Sachen, wo er sehr einfach erklärt, was da abgeht. Till ja auch, Till Reiners. Aber ich will Comedy machen.
Moritz ja auch früher.
Moritz auch immer noch. So, aber es ist für mich einfach so, ich will auf der Bühne stehen und Leute zum Lachen bringen. Und dann kommen Leute zu mir und sagen, ja, aber das war ja gar nicht politisch. Und ich denke mir, ja, wenn ich das gesagt hätte, was ich politisch denke, dann wäre es auch keine Comedy-Show.
Ja, ist es aber auch manchmal nicht. Also ich empfinde zum Beispiel, gut, weiß nicht, ob wir jetzt im Podcast darüber reden müssen, aber ich sag's jetzt einfach, ist ja auch scheißegal. Aber ich finde zum Beispiel bei Moritz im Programm, die letzten zwei habe ich gesehen, oder weiß ich nicht, ob das die aktuellen waren, aber auf jeden Fall zwei habe ich gesehen, zwei der letzten. Und da war es so, dass es sozusagen viel um seine Familie ging, klar.
Ja.
Ich meine, das ist ja jetzt auch irgendwie so sein,
USP.
Man? USP. Und aber es gab immer so eine politische Sektion.
Ja.
In seinem Programm. Und das waren oft halt so Viertelstunde, 20 Minuten. Und das war beide Male, wo ich es gesehen habe, das waren zwei unterschiedliche Programme, war es halt so kaum Lacher. Also es ging nicht darum, dass jemand lacht, sondern man hatte das Gefühl, er redet über ein Thema, was ihm einfach am Herzen liegt. Und er redet jetzt einfach wie ein Vortrag, wie Welcome to my TED Talk.
Ja.
Und da drin sind vielleicht drei Gags über 15, 20 Minuten.
Ja.
Und das ist auch okay. Ja. Aber wenn du nicht das in dir hast, über eine Sache reden zu wollen, die dir wirklich am Herzen liegt, warum es dann, weißt du, dann probieren? Weißt du, ich finde es halt dann schade, dass Leute sowas von dir einfordern. Weil alles ist halt immer halt auch eine Darbietung Kunst, so. Und Kunst funktioniert immer dann gut, wenn du fühlst, was du machst.
Voll.
Und wenn du halt nicht dieses Thema gerade in dir trägst, wo du sagst, da muss ich und da fühle mich auch zu berechtigt, jetzt gerade was zu sagen. Und das liegt mir so am Herzen, dass ich nicht diese Plattform nicht dafür nutzen kann. Und ich glaube, das ist wahnsinnig schwer, wenn man noch am Anfang steht und nicht sowieso du eh 300 Tickets verkaufst.
Es ist ja auch nochmal der Punkt, also wie willst du es überhaupt verkaufen? Also will ich jetzt da wirklich 20 Minuten drüber reden oder denke ich einfach, ja, vielleicht ist es auch gerade nicht der Punkt, wo ich auch persönlich genug Wissen drüber habe. So, ja, ich gender auf der Bühne. Ja. Das könnte man schon als Politik auslegen. Ich finde das einfach, dass es hat nichts mit Politik, sondern mit Menschenverstand zu tun. Ja. Ich habe einmal auf der Bühne versucht, darüber zu reden, dass es so ist, dass so wenig Leute eingebürgert werden, weil die Verwaltungsgebühr ist so hoch, dass die Gemeinden den Restbetrag zahlen müssen, weil nicht alles wird übernommen durch diese Gebühr. Ja. Und darüber könnte man reden. Ja. Aber wo ist da der Witz? So, der Witz ist natürlich die Absurdität des Gesamten. Aber trotzdem, ich hab's, also ich mag's ganz gerne auf der Bühne zu stehen und die Leute lachen. Ich würde gerne mal zu dem Moment kommen, dass ich auf der Bühne stehe und etwas erzähle und Leute sagen mir danach, ey, das hat mich wirklich inspiriert, das war ein schöner Talk zu Politik oder was weiß ich. Da bin ich gerade noch nicht. Es interessiert mich natürlich, um Gottes Willen, das will ich auch nie abstreiten, aber ich weiß einfach noch nicht, wie ich so verpacke, dass die Leute danach nicht denken, wow, okay, ich kann auch nach Hause gehen und mir die Kugel geben. Und dementsprechend lasse ich es lieber. Außerdem, ich fall unfassbar doll in so eine Björn-Höcke-Streitschrift. Ich klinge immer wie ein linker Björn Höcke, wenn ich sowas sage. Dann sage ich immer so, es kann doch nicht sein, dass in Deutschland Frauen immer noch weniger Geld bekommen.
Weiß nicht, ich kann ja auch mitspielen. Also weiß, aber wenn, dann musst du ja auch das Bedürfnis haben. Das ist ja das, was ich sage. Ja. Und Leute dürfen das nicht von, also dürfen das von niemandem einfordern.
Ich frage mich, wie viele Leute gehen zu Mario Barth und sagen, ah, das war ja gar nicht politisch. Aber
das war jetzt wirklich unpolitisch. weißt du so, ich gehe ja auch, das ist doch auch das ein wertvolles Gespräch, was du führst, egal mit wem.
Ja.
Ist ja erst dann wertvoll, wenn beide Herzblut in so eine Diskussion reinstecken, weil den beiden das Thema wichtig ist.
Ja.
Und wenn beiden Menschen das Thema wichtig ist, dann ist es eine tolle Diskussion. Aber wenn nicht, also weißt du, dann ist es immer eine Partei, die einfach zuhört. Und das ist, ja, okay, ja, schön, dass das wichtig ist. Ja, ja. Aber dann musst du als, dann müsste die eine Partei nicht an dieser Diskussion teilnehmen. Und ich glaube, das sind immer, genau das, was du im persönlichen Umgang wertvoll findest, dass jemand sich wirklich für etwas begeistert oder wirklich sich über etwas aufregt auch oder etwas fühlt und macht und tut, genau das erwartest du auch von der Bühnenpersönlichkeit. Weißt du, wenn jemand einfach von dir erwartet, politisch zu sein, ist es halt schwach, weil jemand sollte, wenn dann von dir politische Arbeit oder eine Meinung einfordern, wenn du auch wirklich zu 100% emotional dahinter stehst, weil ansonsten sagst du was Politisches und dann sitzt die Person im Publikum und ist so, ja, das hat mir jetzt gar nicht gefallen.
Ja, es ist halt, ja, also voll. Voll. Also es ist ja jetzt nicht so, als wenn ich ein unpolitischer Mensch wäre. Aber meine politische Meinung ist an einem Punkt, wo ich das nicht auf der Bühne so kundgeben möchte, weil ich glaube, ich bin einfach auch nicht mega schlau. Ja, so, ich habe einfach
viel rechts.
Und viel rechts. Ich habe aber keinen Bock, auf der Bühne zu stehen und dann etwas zu sagen und dann sagen Leute, ja, aber so stimmt das jetzt nicht. Ich bin nicht für eine Diskussion da. Ich will einfach, dass 2 Stunden lang Leute einen schönen Abend haben. Ob wir jetzt darüber reden, dass Klimawandel an sich eine ganz, ganz schlimme Sache ist, und das finde ich persönlich auch, aber wir können jetzt auch nicht in irgendein dritte Weltland gehen und sagen, ey, übrigens das mit der Kohle, das hat bei uns mega gut funktioniert, aber ihr müsst damit jetzt leider aufhören. Ja. So, das geht ja auch nicht.
Ja, es ist ein Spagat. Auf der einen Seite wollen deine Leute, deine Fans irgendwie deine Meinung wissen. Auf der anderen Seite steht da auch eine sehr unsichere Person zumeist auf der Bühne, ob das jetzt du bist oder jemand anders, ist egal, die auch oft denkt, ja, aber warum sollte meine Meinung irgendjemand interessieren? Dieses Thema ist viel zu groß, als dass ich was dazu sagen sollte.
Ja, und das ich habe halt so keinen Bock, auf der Bühne zu stehen und zu sagen, ja, Krieg ist scheiße. So, es ist halt einfach so, ja, das wisst ihr. Ja. Und wenn ich euer moralischer Kompass bin, dann läuft in eurem Leben einfach extrem doll was falsch.
Ich habe mir das echt 3-4 Mal angeguckt. Ich rezitiere das jetzt auch einfach, ist ja auch scheißegal. Aber ich habe so einen richtig Shachar Shapira.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dem auch folgst auf Instagram und so. Und der hat letztens was zum Ukraine-Ding gemacht. Und genialer Gag, finde ich. Also einfach so, er hat halt gesagt so, ja, der Zelensky kam an und hat gesagt, Deutschland, wir brauchen unbedingt eure Hilfe, wir brauchen wirklich jetzt eure Hilfe, ihr müsst wirklich intervenieren, sonst schaffen wir es nicht, wir haben hier Krieg, unsere Menschen leiden. Und Olaf Scholz hat gesagt, ich höre euch, also das sagt halt Shapira, ich höre euch, ich bin an eurer Seite und deshalb investiere ich jetzt 100 Milliarden in meine Armee.
Ja.
So, und er meint halt so, ja, das ist halt genauso, wie wenn dein bester Kumpel gerade in einem Faustkampf ist und du im Hintergrund stehst und dir erstmal einen Proteinshake machst.
Ja, 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 voll, voll.
Und das fand ich genial. Und so kann man halt auch, weißt du, so kann man in kleinen Dingen ja auch mit Politik umgehen. Aber wenn Leute von dir wirklich Statements erwarten und dass du immer deine Meinung abgibst, finde ich wahnsinnig schwierig. Ich habe das auch bei Moritz Neumeier öfter gesehen, dass er so auf Instagram einfach gesagt hat, ja, ich kriege jetzt irgendwie 20, 30, 40, 50 Nachrichten am Tag. Moritz, sag doch mal was zu dem Thema. Und er ist so, ja, kann ich nicht so sagen. Ich bin doch überhaupt nicht, was soll ich jetzt dazu sagen?
Ja,
so,
ne? Es ist nicht mein Kampf. Ja, denn mein Kampf ist ein Buch von Adolf Hitler.
Ja, das ist halt das Same. Ich glaube, bei Moritz ist auch, glaube ich, auch das Problem, dass er ja mal diese... Auf einen Kaffee oder auf eine Zigarette? Oder wie hieß das? Sowohl als auch,
beides,
ne?
Ja.
Ja, genau, genau, dieses Format gemacht hat, wo er irgendwie einmal die Woche über politische Dinge geredet hat, über 5 Minuten. Und dann erwarten Leute von dir, dass du es zu allem machst. Dass du es einfach niemals aufhörst.
Ja, voll. Ich hatte ja auch diese Situation mit Moritz letztes Jahr auf Tour in Freiburg. Und da war Arte da. Hat einen Beitrag darüber gemacht, dass Moritz Comedy macht aus einer feministischen Sicht. Da haben die mich gefragt, wie ich das denn finde. Und ich war so, ja, ehrlich gesagt, ich finde das gut. Also ich sehe mich auch persönlich als Feminist. Ich mache auf jeden Fall viele Fehler, aber persönlich sehe ich mich so. Aber warum fragt ihr mich? Es geht um ihn. So, es ist ja nicht, es ist...
Im weitesten Sinne geht es auch um Frauen.
Also. Ja, voll. Aber es war halt so der Aufhänger. Und dann hat sie mich gefragt, findest du es okay, dass Geld verdient wird, dass ein Mann über feministische Themen redet? Und ich dachte so, ja schon. Also er steht ja dahinter und ich auch. Aber ich gehe damit jetzt auch nicht hausieren. Weil dann würde es sich komisch anfühlen für mich.
Ja. Ja, solange Männer sich eher was von einem anderen Mann sagen lassen als von einer Frau, ist es doch besser, wenn man als Mann, der gehört wird, auch feministische Arbeit macht.
Ja, das
Warum
stimmt.
sollte man dann damit aufhören? Also das gerade dann ja nicht.
Original hat das vorhin die Freundin, mit der ich essen war, hat das auch gesagt, so, ey, Hinak, du bist ein weißer Cis-Hetero-Mann, auf dich hören mehr weiße Cis-Hetero-Männer, als wenn ich was sag. Und das ist ganz schlimm, dass es so ist, aber es ist so.
It's sad, but it's true. Ja. Ich würde sagen, die Frage ist damit abschließend beantwortet. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber
ich weiß wirklich nicht mehr, was der Aufhänger war.
Ich glaube, wir haben über was komplett anderes
geredet. Egal. Herrlich.
Jedenfalls, cheers, liebe Grüße an unseren Sponsor Helbing. Das hier ist Werbung.
Max, ja, man merkt schon, das ist. Ich glaube, das hat heute Qualität, eine interessante Folge zu werden.
Qualität, eine interessante Folge zu werden. Möchtest du die dollere Frage zum Schluss oder jetzt?
Jetzt.
Okay.
Dann kann ich mich mit der sanfteren Frage noch da rauswinden wie so ein Lurch.
Wie glaubst du, wäre deine Situation, wäre der Krieg bei uns?
Ja, also ganz ehrlich...
Ich erkläre mal ganz kurz, was ich mir bei der Frage gedacht habe. Es gibt nämlich verschiedene Dinge. A, gibt es natürlich, okay, klar, wie wäre deine Situation, wenn jetzt einfach hier irgendwie Bomben einschlagen würden?
Ja.
Und das andere Ding, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist, es sind ja wahnsinnig viele Leute auf der Flucht. Ja, bis zu 2 Millionen, sagt man ja.
Ja.
Gerade. Und aber die lassen ja keine Männer aus dem Land raus.
Genau, das wäre nämlich auch mein Aufhänger. Du meinst nach dem Motto, Olaf Scholz würde sagen, deutsche Männer ab 18
dürfen nicht das Land verlassen.
Ja.
Und hier ist eine Waffe, viel Spaß. Was heißt viel Spaß? Aber jetzt geht's los. So, wir stehen zusammen. Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur Deutsche.
Ja, und du, die Frage ist, wie wäre es jetzt für mich?
Wie glaubst du, wäre deine Situation? Würde sowas in Deutschland, also wäre der Krieg jetzt bei uns, was glaubst du, in welcher Situation du jetzt gerade wärst? Wärst du auf der Flucht? Würdest du vielleicht, was glaubst du, würdest du in eine Situation kommen, wo du dich verteidigen musst, wo du dich verstecken musst? Wie würdest du dir das vorstellen?
Wenn wir das 1:1 kopieren, dann wäre ich ja jetzt in Deutschland mit einer Waffe in der Hand und würde Deutschland verteidigen müssen, weil ich ja nicht fliehen dürfte.
Das heißt ja nicht zwingend, dass du die Waffe in die Hand nehmen musst, aber das hieße, du könntest auf jeden Fall nicht das Land verlassen, erstmal.
Ja.
Gut, das, jetzt kann man sich natürlich überlegen, wäre das in Deutschland auch so? Probably not.
Wahrscheinlich nicht, nein, aber.
Aber was glaubst du, würdest du machen? Weil es gibt ja...
Ich meine ganz ehrlich, dafür züchten wir doch seit Jahren Nazis in der Bundeswehr, dass sie unser Land verteidigen, hallo?
Die Munition haben die ja auch irgendwo liegen. Zelensky hat ja jetzt auch eine neue, so ein neues Bataillon aufgestellt sozusagen, so eine neue Armee sozusagen, weil tausende Freiwillige aus der ganzen Welt nach in die Ukraine reisen, um mitzukämpfen.
Ja.
Weil die einfach sagen, Mensch, Krieg habe ich wahnsinnig Bock drauf, da zu helfen. Oder es geht mir so nahe, ich bin fit.
Ich hoffe, es ist eher der zweite Punkt als der erste.
Aber so, ich habe gelesen, dass aus Japan Hunderte losgereist sind, die gesagt haben, Mensch, da sind wir am Start. So, aus Deutschland einige, dass das Auswärtige Amt eine Pressemitteilung rausgeben musste, dass wenn ein Deutscher jetzt, weil es scheinbar so viele machen, wenn man als Deutscher in die Ukraine geht, um mitzukämpfen, dann muss man sich der Armee anschließen, weil wenn man einfach eine Waffe in die Hand nimmt, gilt man auch als in Deutschland als Kriegsverbrecher, wenn man zurückkommt. Also wenn man nicht wirklich in der Armee ist, sondern einfach nur dahin geht, um zu helfen, wie auch immer, mit einer Waffe, dann bist du Kriegsverbrecher, auch wenn du auf der, in Anführungsstrichen, richtigen Seite stehst. Wenn du nicht wirklich von der Armee sozusagen engagiert wirst, bist du in Deutschland Kriegsverbrecher und wenn du zurückkommst, wirst du verurteilt.
Oh, good to know. Gerade bei unserem Kreis an Möwis, also bitte ein bisschen Füße ruhig halten. erstmal eine E-Mail schreiben, ob das geht.
Ich weiß, es juckt euch einen in den Fingern. Aber die Armee der Möwis, eure Zeit willkommen.
Das Ding ist, was willst du jetzt von mir hören?
Was glaubst du, in welcher Situation wärst du? Wie würdest du dich verhalten? Es gibt ja mehrere Fallbeispiele. Ja? Stell dir vor, du könntest jetzt das Land nicht verlassen und jemand würde sagen, hier ist eine Waffe. Würdest du sagen, ja, okay, ich mach's jetzt? Oder würdest du dich verstecken? Man kann sich kaum reinversetzen.
Ich habe keine Ahnung. Es ist halt wirklich, die Frage ist an sich gut, aber auf der einen Seite würde ich zu 90% sagen, ich würde mich verstecken und wäre auf der Flucht oder würde versuchen, irgendwie halt dann illegal aus dem Land rauszukommen. Mhm. Ja, also und maximal 10, vielleicht auch eher 5% denken, dass ich eine Knarre in die Hand nehme, weil das ist eigentlich nicht mein, das würde ich eigentlich nicht machen. Also Hand aufs Herz, also ich werde eher Kriegsgefangener, glaube ich, als dass ich mit einer Waffe schieße.
Ich kann auch von meiner Seite sagen, also so wie ich das sehe, also ich glaube, ich hätte wahnsinnig Angst.
Ich hätte mega Schiss.
Gerade wenn ich nicht drehen dürfte. Angst, ja. So, das wäre, meine Reaktion wäre nicht so, oh toll, ich darf mein Land verteidigen, so, sondern ich hätte wahnsinnig Angst, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass mein Job ist.
Ja.
So,
Können wir nicht Kriegsradio machen? So Soldatenradio.
Ja, sowas würde ich meinen. Ich würde ein geiles Logo machen für den Widerstand.
Immer richtig schönes Stand-up mit darüber.
Ja.
Da haben die Leute was zu lachen.
Das ist halt das Ding, was
an vorderster Front Witze erzählen.
Das ist halt auch so das Ding wie bei der Geflüchtetenkrise 2015, wie man ja irgendwie sagt. Ja, wo so ganz viele Ottos so waren, so nach dem Motto so, ja, warum sind die nicht in ihrem Land und verteidigen die ihr Land? Muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde Deutschland nicht verteidigen. Da würde ich sagen, da sind doch andere für zuständig. Da gibt's doch Abteilungen und ich bin eher Abteilung Spaß. So,
da
gehe ich doch lieber nach Frankreich. Oder mir ist scheißegal,
wohin. Ich muss auch ehrlich sagen, ganz kurz auch nochmal, um den ersten Punkt zurückzuholen. Ich finde es so krass, wie viele JournalistInnen mittlerweile gestorben sind in diesem Krieg, die ja eigentlich nur berichten, die ja eigentlich ja sogar quasi aus dem ganzen Kriegsgeschehen rausgehalten werden sollen, die aber jetzt trotzdem gestorben sind. Und ich finde das so heftig. Nehmen wir jetzt einfach mal an, der Krieg wäre wirklich in Deutschland. Und ich finde das, also einfach dieser Gedankengang, dass da Leute sind, die nur darüber berichten wollen. Und dann fahren die einmal eine falsche Strecke nach links. Ja. Und plötzlich stehen die unter Feuer. Das finde ich so krank. Das finde ich so krass.
Es ist ja auch so irgendwie, keine Ahnung, ich habe heute einen Bericht gesehen, die haben live geschaltet zu Georg Reste, dem Auslandskorrespondenten in der Tagesschau, ja, der gerade in Lviv ist, also L-W-I-W.
Ja.
Ich glaube, man sagt Lviv einfach. Und das ist halt 70, 80 Kilometer von der polnischen Grenze weg.
Ja.
Und die Stadt steht gerade unter Beschuss. Und ja, er meinte eigentlich, ja, ich wollte mich ja mal Rand des Kriegsgebiets aufhalten. Und jetzt ist der Krieg halt hier.
Ja.
Und ich bin heute Morgen im Luftschutzbunker. Und jetzt stehe ich auf der Straße und berichte für die Tagesschau. Und das Ding ist halt einfach, dass auch was andere so NATO-Generäle und so sagen, so, es ist 80 Kilometer von der NATO-Grenze weg. Weißt du?
Ja.
Da soll man eine Rakete daneben gehen oder so. Wenn das aufs NATO-Gebiet geht, dann eskaliert es halt aber auch richtig, ja, doll schnell.
Ja.
So, dann haben wir hier wirklich alle ein Problem. Und dann sind wir nicht mehr so weit weg, dass hier wirklich Leute auch irgendwie kämpfen müssen, weil es so ein Bündnis gibt.
Ja.
Also es ist wirklich hart. Ich wüsste auch nicht, also ich sag dir ganz ehrlich, ich würde die Beine in die Hand nehmen und würde laufen. Also
das Ding ist, ich weiß es halt nicht, ne? Es ist halt immer die Situation. Was wäre, wenn es jetzt wirklich so passiert? Auf der einen Seite wünsche ich mir, dass ich der Typ wäre, der sagt, ja, ich nehme jetzt hier meine Pistole und dann gehe ich da vorne an die Front und kämpfe für mein Land. Und mein Land heißt Europa. Aber auf der anderen Seite, ja, Hand aufs Herz, ich glaube, ich hätte zu viel Angst. Ich hätte einfach mega Schiss. Und das finde ich so krass, dass so viele Leute, da jetzt gerade einfach wirklich sagen, ja, ich kämpfe. Das finde ich so. Das
ist absurd.
Absurd. Irgendwie auch, irgendwie auch.
Irgendwie mutig, ja, aber gleichzeitig denke ich halt auch so, ich würde es halt nicht machen. Ich würde es halt safe nicht machen. Ich finde es krass, wenn du so die Bilder siehst, so dass Leute halt so auf der Straße sitzen und selbst Molotow-Cocktails bauen, um sich irgendwie zu verteidigen.
Ja.
Und ich muss sagen, so, ich wohne hier gern, wo ich bin, aber im Zweifel würde ich auch woanders wohnen. Also, wenn, weißt du, so, da, so bin ich nicht. Das würde ich nicht machen.
Ja.
Liebe Grüße und ganz viel Stärke an all die Leute, die das machen. Aber sorry, also ich wäre ja so ein Feigling. Ich wäre sofort weg.
Und ich finde das auch gar nicht schlimm.
Nee. Glaube ich auch nicht.
Nicht an einem Krieg partizipieren zu wollen, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern eher ein Zeichen von Vernunft. Finde aber auch toll, dass auf der anderen Seite, es ist halt so mega ambivalent. Da sind einfach Leute, die dafür kämpfen und ja, ich weiß, ach.
Ja, wir atmen jetzt einmal durch so. Wir sind jetzt
bin froh, dass ich die jetzt gerade gemacht habe.
Wir sind durch dieses Thema irgendwie durchgekommen. Und jetzt nochmal eine andere Frage.
Ja.
Wann wurdest du das letzte Mal schmerzhaft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt? Vielleicht könnte man auch anders sagen, so, wann platzte überraschend ein Traum? Vielleicht wäre das vielleicht so anders. Aber weißt du so, dass man so in so einer Situation so ist, so irgendwie so super euphorisch auf irgendwas und dann passiert irgendwas, man ist so, Reality kicks in. So, ich habe gerade eben noch von allem geträumt. Von der Weltherrschaft. Wie Putin. Und dann kommt die Realität zurück. Und dann ist so, so ganz leicht ist es doch nicht.
Ehrlich gesagt, die letzten 2 Jahre, glaube ich. Also, weil es war immer so, also, ich hatte immer mega Bock auf diese Tour, hatte auch immer sehr viel Demut und sehr viel Respekt davor, aber es wurde immer wieder verschoben. Und, jedes Mal ist ja so, ich habe es ja schon mal auch im Podcast gesagt, so, ich freue mich auf nichts mehr.
Ja.
Weil es wahrscheinlich ja eh irgendwie dann immer nicht funktioniert. Aber so richtig doll, dass ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, war, als ich letzte Woche zu Hause saß und mein Programm vorbereitet habe und dann hatte meine Freundin gefragt, wie ich das so durchplan, was ich wann erzähle.
Ja.
Und dann habe ich ihr das so grob einmal durcherzählt in einer halben Stunde und dann meinte sie, ach ja, also auf jeden Fall der letzte Gag, den finde ich nicht gut. Und das Ding ist, der letzte Gag muss ja richtig sitzen. Und da war ich so, ja, aber warum findest du den nicht gut? Ja, er ist einfach schlecht. Und da war ich dann so, ah, okay, aber es fußt ja alles auf diesem letzten Gag.
Ja, vielleicht ja, musst du da nochmal eine zweite Meinung einholen, weil ich kenne deine Freundin und deine Freundin kann manchmal sehr hart sein.
Ja, aber das mag ich auch also sehr an ihr.
Ja, dass ist ja auch alles gut, aber vielleicht ist es trotzdem nicht die absolute Meinung, die du brauchst in dieser Situation.
Ja, das stimmt. Aber so richtig auf den Boden der Realität geholt wurde ich, ah, das ist,
Ja, vielleicht auch so durch die Pandemie, ne? Also, weißt du, so, man merkt so, gerade du ja auch irgendwie, ja, ich mach mich selbstständig, mach dies und das, schmiss.
Ah, doch, ich hab's, warte, so. Mein Buch kam raus, 24. Februar. Ist ein schlechtes Datum dafür gewesen, alles gut. Aber ich dachte tatsächlich so, ich habe 9000 irgendwas Follower bei Instagram, Followerin. Da werden sich doch so 600-700 Leute finden. Die finden ja gut, was ich mache. Die kaufen dieses Buch. Und dann habe ich die Vorbestellungsliste gesehen und war so, nee. Nee, so viele haben dann doch nicht Interesse daran. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich nochmal gemerkt, ja, was heißt berühmt bin ich eh nicht, aber so viel Interesse haben die Leute dann auch nicht an mir. Das merke ich auch bei jedem Instagram-Post. So, ich mache ein Foto von mir und meiner Freundin. Ah, das kriegt viele Likes. Ich mache ein Foto, wo ich sage, ey, ich bin übrigens nächste Woche in deiner Stadt. 100. So, das ist immer wieder so dieser kurze Moment, wo ich merke, ah ja, also so sehr interessiert es euch dann doch nicht, was ich eigentlich mache.
Liebe Grüße an den Instagram-Algorithmus.
Ich hasse ihn.
So, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
Das ist eine schöne Werbung heute.
Mal gucken, für welches Produkt heute geworben wird. Und dann hören wir uns gleich mit freshen Themen wieder.
Jetzt kommt die Werbung.
Wir schreiben den 12. März 2020. Hinna Köhn feiert die Premiere seines Programms in Hamburg. Doch dann sorgen eine weltweite Pandemie, Seuchen und Pestilenz dafür, dass er seine Tour verschieben muss. Dann endlich stehen die Ersatztermine an. Doch leider müssen die Termine nochmal wegen einer weltweiten Pandemie verschoben werden. Aber jetzt endlich, mit steigender Inzidenzzahl, aber viel guter Laune, ist es soweit. Das kulturell humoristisch depressive Event des Jahrhunderts. Hinna Köhn, bitter, eine Show wie ein Fernet Branca. Mag nicht jeder, aber manche lieben es.
Ja, also ehrlich gesagt geht es mir auch gerade wirklich gar nicht so gut, aber mir ist einfach wichtig, dass euch die Show gefällt, wisst ihr?
Bitter, Hinna Köhn für eine gewisse Anzahl von Minuten live auf der Bühne.
Achso, ja, weil also die Premiere war zu kurz. Ich habe das jetzt ein bisschen länger gemacht, aber ich habe es ja jetzt auch noch nicht wieder gespielt. Also ich so 80, 85 Minuten plus Zugabe vielleicht.
Bitte, die Show für Paare, die sich nicht mehr viel zu sagen haben.
Oh. Ach so, also ich spreche euch nicht an und mache dann so Witze wie, oh, er zögert bei der Frage, wie lange ihr zusammen seid oder so. Oder wenn eine Flasche umfällt, oh, die ist das Glasauge. Sowas meine ich, keine Angst.
Bitte, Geschichten aus dem Alltag eines Alkoholkranken mit 20ers, der einfach nur anderen Leuten gefallen möchte. Klingt traurig, aber witzig.
Ja, also von der Bühnenperson komme ich auch echt nicht mehr weg. Ich würde so gerne mal über was anderes als Saufen reden, wisst ihr?
Bitter! Es geht auch wirklich nicht nur um Saufen. Und das Beste ist, Hinna ist bestimmt auch in eurer Nähe.
Ja, also im Herbst kommen ja nochmal neue Termine, dann bin ich auch ein bisschen in Süddeutschland, denke ich.
Die große Hinna Köhn bitter 2021 auf 2022 verschobene Tour. 1.4. Lüneburg.
Ah, geil, Lüneburg, mega. Da kann ich nämlich zu Hause schlafen. Vielleicht denken wir noch ein paar flotte Kulturwissenschafts- oder Salzwitze aus.
9.5. Hannover.
Ah, Hannover, das Paris Deutschlands.
10.5. Erfurt.
Ja, also genau, Erfurt gibt's auch echt noch viele Tickets. Also kommt da mal bitte hin, ich will das nicht absagen.
11.5. Erlangen.
Oh, cool.
16.5. Kiel.
Geil, Kiel, meine alte Heimat. Ich bin ja quasi Küstenkind.
17.5. Leipzig.
Warum spiele ich in Leipzig? Ich habe da viele Freunde, aber irgendwie fand mich das Publikum da immer so lala.
19.5. Flensburg.
Ah, geil, Flensburg, meine alte Heimat. Ich bin ja quasi Däne.
22.5. in Hamburg.
Das wird geiler als Derby HSV St. Pauli. Auf jeden Fall gibt es mehr Pyro und Gewalt.
23.05. Düsseldorf.
Geil. Düsseldorf ist einfach viel nicer als Köln.
22.05. Berlin.
Da kommen sogar Promis, wurde mir gesagt. Also kauft euch Tickets, falls ihr da ein Foto machen wollt.
Und am 3.06. Köln.
Geil. Köln ist einfach viel nicer als Düsseldorf.
Hinna Köhn bitter, die Show, die niemand braucht, aber alle wollen. kauft euch Tickets auf www.hinnerk-köln.de und gebt euch die ganze Bandbreite am merkwürdigen Humor.
Ja, das wäre richtig cool. Ich würde mich mega freuen. Ja, ist eine dezente Werbung dafür, dass ein Teil von diesem Podcast auf Tour geht, finde ich persönlich.
Krass.
Hätte man gar nicht gemerkt, ne?
Also krass, dass du mich nicht mitnimmst. Bin jetzt gerade überrascht. Ich ja, schreibe die ganze Zeit am Vorprogramm.
Du kannst gerne mitkommen, Vorprogramm machen. Ja. So alles so hier in der Ecke. Also wenn du nochmal Bock hast, Stand-up auszuprobieren. Und ich brauche eh noch jemanden für einen Merch-Tisch. Also.
Ja, nee, sag Bescheid, ich brauche die Kohle.
Ja, auf jeden Fall. Gibt 25 Euro plus Fahrtkosten.
Ah ja, geil. Ich darf auch nicht mit dir fahren. Ich muss das selber organisieren.
Ey, ganz kurz, aber tatsächlich ohne Scheiß. Ja, das ist mir letztens aufgefallen. Ich war halt jetzt letztens unterwegs und habe auf meinen Perso geguckt, als ich den, man musste den ja immer vorzeigen. Finde ich auch gut. Ja. Finde ich auch gut, dass sich mittlerweile auch alle dran halten, dass man den vorzeigen muss, ja, um reinzukommen. Und da ist mir aufgefallen, mein Perso läuft ab. Das ist hier jetzt ein kleiner, normale Möwe Surface Post. Mein Perso läuft ab am 1.7.
Ja.
Und ich habe das überhaupt nicht auf der Kette gehabt. Habe dann erstmal geguckt, gerade weil ich halt auch so viel auf Tour bin, und habe tatsächlich noch einen Termin bekommen. Also liebe Leute, die meine Tour besuchen wollen, checkt euren Perso, wie lange noch gültig ist. War ohne Scheiß, mich hat das wirklich überrascht. Ich war halt auch so, ach krass, mein Perso läuft ab. Ja, dann mache ich mir einen Termin, um 9 zu machen. Dann brauche ich so ein biometrisches Bild und halt irgendwie halt meinen alten Personalausweis. Und habe geguckt, so auf hamburg.de oder wie das heißt, welche Stelle bei mir am nächsten ist. Und ich habe jetzt noch einen Termin ergattern können am 30.03. Und der nächste wäre tatsächlich schon dann gewesen, wenn mein Perso abgelaufen wäre. Also kümmert euch da echt frühzeitig drum.
Ich glaube, er ist 2 Monate weiterhin gültig danach.
Echt?
Ja.
Ja, gut, dann scheiß drauf. Nee, aber ich fand das irgendwie
auch
so krass.
Post von mir,
also mein Bruder wurde überfallen vor 3-4 Monaten und ihm wurde halt sein Portemonnaie abgenommen. War jetzt nicht viel Geld drin, ist scheißegal, aber sein Perso war auch weg und ich wollte mich 2-3 Mal mit ihm im Café treffen und es war immer so, ey, hast du Bock, Bruder Köhn, hast du Bock mit mir irgendwie einen Kaffee zu trinken? Und meinte, ja, voll, aber müssen wir halt bei dir oder bei mir machen, weil ich komme nirgendwo rein.
Ja.
Und das finde ich krass. So.
Ja, hat er keinen Reisepass? Auch nicht?
Nee, Reisepass ist bei unserer Mutti. Natürlich, wo man ihn nicht verliert. Und Führerschein gilt nicht. Ich hatte einmal meinen Perso auch zu Hause gelassen und mit Führerschein kommt man nicht rein. Mein Führerscheinbild sehr schwierig, aber ja.
Ja, ich hatte auch letztens das Problem, ich wollte in ein Restaurant gehen und ich hatte auf meine Jeansjacke gewechselt, weil es so warm war.
Ja.
Und hatte deshalb meinen Impfpass nicht dabei und weil ich so faul bin, habe ich die Boosterimpfung nicht in die App eingetragen.
Ah.
Und dann stand ich da, aber weil ich mal in ein Hotel eingecheckt hatte und die das vorher haben wollten, hatte ich davon Fotos von dem Impfpass.
Ja.
Und dann habe ich so, ja, hier sehen Sie ja die 2 Impfungen und hier ist der Impfpass, Fotos davon. Sehen Sie jetzt nicht auch dieselben Daten?
Ja.
Und so, und ich meine so, ja nee, das brauche ich jetzt als Video, den Impfpass. So, aber willst du mich verarschen? So.
Ey, aber original, das hatte ich letztes Jahr, als ich mir ein neues Handy geholt habe. Da bin ich so lustig auf Tour gefahren und da ist mir in Göttingen, glaube ich, aufgefallen, ach krass, man muss ja alle Daten neu einspeisen.
Ja.
Und da hat mir mein Mitbewohner auch alles einmal abfotografiert und so, aber das war, bis ich die Rezeptionistin davon überzeugt habe, das war so ein scheiß Hackmeck.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich dann daran erinnert, dass ich eine E-Mail vom Gesundheitsamt hatte mit meinem genesenen Status. Und dann bin ich irgendwann doch in dieses Restaurant reingegangen, aber sonst die hätten mich einfach weggeschickt. Ich war schon kurz davor, den Arzt, also beziehungsweise ich habe es probiert, den Arzt anzurufen, der mich geimpft hat, damit die es einfach am Telefon bestätigt.
und ich habe einen Kumpel, der Doktor ist, sehr, sehr früh, wirkliches Genie. Ich habe mit dem letztens so ein bisschen hin und her gestanden und dann meinte ich auch so, ja, ey, meine Boosterimpfung war ja Ende November auf Tour. Wie sieht das aus? Soll ich mir jetzt noch mal eine holen? Und er meinte, ja, ganz ehrlich, erstens, die ist für Leute in der Risikogruppe, du kriegst eh keine. Und zweitens, nee. Ja, also, weil die Wahrscheinlichkeit ist eher höher, dass dein Körper so darauf stimuliert wird, dass du es halt eh kriegst. Also, ist eigentlich egal. So.
Ja, ich habe jetzt gehört, Blutgruppe 0 negativ ist am resistentesten.
Ich habe ja bisher noch gar kein Corona bekommen, ne? Wir saßen hier ja schon gegenüber.
Hast du eine Blutgruppe 0 negativ?
Ich habe keine Ahnung, welche Blutgruppe ich habe. Ich weiß nicht mal, ob ich Tetanus geimpft bin. Also ich bin wirklich ein offenes Blatt, was sowas angeht.
Du bist immun.
Ich hab
gegen
halt,
alles.
Ja.
Wie Mel Gibson, Highlander.
Ja, ich habe halt einfach mega Schiss, sterben, dass ich wirklich immun bin, weil wenn, dann würde ich damit nicht hausieren gehen, weil ich Angst hätte, dass die Regierung mich verfolgt, um Blutproben und Experimente an mir zu machen. Und da kommt Penelope Cruz und rettet mich. Und dann machen wir plötzlich einen Actionfilm und ich weiß gar nicht, dass ich Teil dessen bin.
Auf jeden Fall, das halte ich auch für am wahrscheinlichsten.
Also sagen wir so, für Penelope Cruz würde ich es machen.
Ich habe letztens mit einem Kumpel telefoniert, der meinte so, weißt du was, und ich meinte so, ja, manchmal geht's mir nicht so gut und keine Ahnung was. Und meinte so, was mir total geholfen hat, ist, ich habe letztens gelesen, oder was weiß ich, vor Monaten, dass die meisten Menschen chronischen Vitamin-D-Mangel haben, wegen Sonne und bla 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 und im Büro und drinnen sein und was weiß ich, so, und dass das total die Laune steigert und weiß, keine Ahnung was, und er so, ja, ich nehme hier halt Vitamin D und K2 und als Ausgleich dazu, glaube ich, Magnesium.
Und 4 Liter Bier.
Und das verändert wirklich deine ganze Laune, kann ich dir echt bestätigen, so, das ist echt super. Mhm. So, und ich so, während wir telefoniert haben, so auf Lautsprecher gestellt, den ganzen Kram bestellt. Also so die Vitamine und so K2 und Magnesium, Kalzium, weiß ich nicht, was das war. Ist auch scheißegal. Jedenfalls ist auch noch nicht da. Jedenfalls das alles so bestellt und dachte so, Mensch, das ist ja super geil. So, okay, ja, vielleicht hilft es ja so, vielleicht bringt es ja was. Ne? Ja. Natürlich ist immer alles bei jedem Menschen anders, aber warum nicht? Ich so aufgelegt und dann das halt einmal gegoogelt. Direkt so ein Video von MyLab, hier der YouTuberin, gefunden, so, wo die halt sagt so, ja, ehrlich gesagt, also rein wissenschaftlich gesehen, es kann natürlich helfen, aber rein wissenschaftlich gesehen ist Quatsch.
Ja.
Also, weil die meisten Leute haben einfach halt genug. Also so richtig Mangel haben ist schon schwer. Einfach so. Ja. Und dieses Video ging 20 Minuten, es war 20 Minuten einfach nur, also ich weiß nicht mehr ganz genau, was für Fakten sie genannt hat und worum es jetzt wirklich ging. Weil alles, was ich gehört habe, war 20 Minuten lang, du hast eine sehr falsche Entscheidung gerade getroffen, die dich 50 Euro gekostet hat.
Ja.
Keine Ahnung, was die wissenschaftlichen Fakten waren, aber bei mir ist hängen geblieben, du hast gerade 50 Euro in den Sand gesetzt. Aber ich probiere es trotzdem aus, viel ist ja auch mal Placebo-Effekt und auf den setze ich.
Ja. Original, dazu habe ich auch eine Geschichte. Ich habe öfter mal Magenweh. Magenweh mit all dem, was dazugehört. Ich will das böse Wort eigentlich nicht in den Mund nehmen, aber ich sage es einfach, Durchfall. So. Da habe ich irgendwann mal, also hat mir auch mal eine Freundin gesagt, so, ja, mach doch einfach mal einen Test, vielleicht hast du eine Unverträglichkeit gegen irgendetwas, was du nicht weißt. Und dann...
Schmuten.
Ja, keine Ahnung, es gibt ja irgendwie Gluten... Oder auch, dann dürfte ich auch kein Bier mehr trinken. Und ganz ehrlich, wenn ich Glutenunverträglichkeit hätte auf einem leichten Level, wäre das sehr schnell mit meinem Bierkonsum erklärbar. dann dachte ich, ach komm, dann machst du das einfach irgendwann mal. Hab mir das so angeguckt im Internet und dann konnte man das bestellen. Und ich dachte, das ist ja schon mal geil. Das kostet dann 50 Euro für dazu auch noch so Mini-Nahrungsergänzungstests und so ein Kram. Und dachte mir, auf jeden Fall, das gönne ich mir rein.
Ja.
Und dann habe ich die Bedingungen dazu bekommen und ich habe mich leider dafür entschieden, unbewusst beim Bestellen des Ganzen, dass ich nicht den Bluttest mache, sondern ich muss jetzt in einen kleinen Behälter kacken. Und ich habe das Ding schon vor 3 Wochen abgeschlossen und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach sehr komisch an. Ich weiß, das machen viele Leute. Klar. Ich meine, manche Leute wichsen in kleinen Becher, aber irgendwie
hatten wir heute schon
ich weiß nicht.
Die große Fäkalienfolge.
Ich weiß nicht, ob ich derjenige bin, der sich denkt, ja, ich bin 28 und kacke in einen kleinen Becher und verschickt das mit der Post. Ich habe auch Angst davor, dass ich den falschen Becher dann habe. Und dann läuft da was aus oder keine Ahnung. Ich mache mir einfach wirklich Sorgen darum. Aber auf der anderen Seite.
Da ist so eine kleine Schaufel dabei.
Auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, ein Kumpel von mir hat genau das schon mal gemacht.
Ja.
Und der hat Paprika geliebt. Und da hat er diesen Test zurückbekommen und war so, also normalerweise ist es einfach so, Unverträglichkeit geht von 0 bis 10. 10 ist schon unverträglich, so, dann reagiert der Darm. Und er hatte bei Paprika einen Wert von 990. Und jetzt denke ich also, ja, vielleicht sollte ich das auch mal machen. Ich habe aber auf der anderen Seite auch Angst davor, dass sie mir sagen, ja, sie dürfen kein Bier mehr trinken.
Ich glaube, das wird nicht passieren.
Ich hoffe.
Feedback von deinem Kumpel war wahrscheinlich auch wahnsinnig schwer, in den Becher zu kacken. Nee, ich meine, die wollen ja so ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, das ist so eine kleine Schaufel dabei, wo du es halt wirklich halt so ein Stück abnimmst. Ja, sorry, dass ich dieses Bild jetzt in euren Kopf lege. Ja. Aber so funktioniert es. Es ist ja nicht so, dass du da 500 Gramm hinschickst.
Aber ganz kurz, stell dir mal vor, vor 30 Jahren war so ein Typ.
Oh Gott.
Ein Typ oder irgendeine Person dachte sich so, Leute, es gibt keine kleinen Löffel für die Einmalentnahme von Kot. Und alle haben gelacht, alle haben gelacht. Und die Person meinte, nee, wisst ihr was, ich baue da jetzt was draus. Ich mache jetzt eine Firma und die stellt diese Löffel her. Und alle haben gelacht. Und jetzt, ja.
Wenige Jahre später gegründet.
Elon Musk ist reich geworden. Elon Musk
hat die kleinen Löffel erfunden, mit dem ich Scheiße abfülle. Ja.
Was machen Sie denn beruflich? Hauptberuflich mache ich diese kleinen Scheißlöffel. Aber mittlerweile machen wir auch anderes.
Also ich mache wirklich das, wovon ich schon als Kind geträumt habe.
Ich wollte erst Feuerwehrmann werden, aber da habe ich gemerkt, nee, Scheißlöffel, it is.
Astronaut, Feuerwehrmann. Scheißegal, ich mach die kleinen Löffel mit dem. hätten wir darüber auch mal geredet.
Apropos Scheißelöffel. Ich würde sagen, wir machen mit einer Kategorie weiter, wo wir auch manchmal Scheiße löffeln, aber meistens ist es sehr, sehr schmackhaft, und zwar mit folgendem.
Der Drink der Woche.
Der Drink der Woche. Einmal die Woche bewerten wir diesen Podcast ein Getränk. Dieses Mal haben wir etwas ganz Besonderes aus einem Hamburger Lokal, ein Restaurant. Es ist ein Ramenladen. Er heißt Kokomo
Nudelclub.
Ja. Und dieses Getränk heißt Kokomo Sunrise.
Ja. Ich möchte hier auch nochmal meinen persönlichen Dank an die Person aussprechen, die gesagt hat, als ich die Rechnung gefordert habe und gesagt habe, so ganz kurz, das war ganz geil und alle anderen Läden haben hier schon dicht. Kann ich zufälligerweise zwei von denen mitnehmen? Und er meinte zu mir, ganz ehrlich, nimm doch einfach vier mit und erwähne den Laden und here we are, würde ich jetzt einfach mal sagen.
Der Kokomo Sunrise besteht aus Whisky, Sake, Yuzu-Likör.
Yuzu-Saft habe ich falsch geschrieben.
Yuzu-Saft und Soda. Ich weiß gar nicht, was Yuzu-Saft ist.
Das weiß ich leider auch nicht. Das ist aber etwas sehr, sehr Spezielles aus Japan. Es gibt auch Yuzu-Likör. Mhm. Und Whisky habe ich auch nochmal nachgefragt. Es ist kein Bourbon, sondern ein Scotch.
Ein Scotch.
Ja.
Sake, japanischer Schnaps, Reisschnaps,
Reiswein,
Yuzu-Saft und Soda. Wir bewerten dieses Getränk in unseren allseits beliebten Bewertungskategorien Aussehen, Geschmack, Wann und Wo, Wer und Level pro Kategorie geht es maximal. Ich weiß, ich habe mich versprochen und dann einfach damit weitergemacht. Einen Punkt, also insgesamt 5 Punkte. Hinak, wie sieht es für dich aus?
Hat eine sehr interessante, erstmal Prosit, eine sehr interessante milchige Struktur vom Inneren.
Ja, Prost auch an deinen Mitbewohner Eric, der hier bei uns sitzt die ganze Zeit und in markutartiger Zen-Haftigkeit die Fresse hält.
Ja, also es ist recht milchig, sieht aber auch spannend aus. Es hat eher, also für die Leute, die sich das gerade gar nicht vorstellen können, man kennt das ja ab und zu, wenn man Zitronensaft presst. Er sieht aus wie frisch gepresster Zitronensaft, aber komplett ohne alle Flöckchen, ohne Kerne drin.
Ja, ich finde es farblich, ist es auch das, wenn du dir so eine Dose Ananasringe kaufst und dann das Wasser davon abschüttest.
Ja.
Genauso sieht es aus. Das ist farblich das.
Ist es jetzt gut oder schlecht?
Ananasringe, der Saft, der da drin ist, nice.
Ja, also ich finde auf jeden Fall, es hat was ganz Besonderes und sieht gar nicht aus wie irgendetwas, was man so kennt. Also es sieht wirklich leider, negativer Punkt, es sieht aus wie abgeschöpfte Ananasringe. Auf der anderen Seite, als Cocktail, muss man einfach sagen, hat eine ganz tolle Färbung irgendwie. Ich finde das sehr, sehr entgegenkommt.
Ja, so ein bisschen verdünnte Zitronenlimonade.
Ja, ja, voll. Es sieht tatsächlich ziemlich genauso aus wie von Fritz Limo, die naturtrübe Zitrone.
Ja.
Aber mit Bock.
Geschmack. Oder? Ich muss sagen, geschmacklich ist schon, oh, ich weiß gar nicht, was, man schmeckt so ein bisschen den Whisky raus.
Ganz leicht.
Ganz leicht. Ich habe aber das Gefühl, dass es echt in den Kopf geht.
Ja.
Also, ich habe irgendwie, es ist sehr süß und es schmeckt auch nicht so doll alkoholmäßig, aber ja. Ich merke, nachdem ich es runtergeschluckt habe, hui, das könnte Kopfschmerzen machen.
Ich finde ganz, ganz spannend an dem Getränk, es schmeckt nach Whisky, hat aber überhaupt nicht diesen Nachbrand, den Whisky normalerweise hat, der Jutsu-Saft, was auch immer es ist, gibt dem Ganzen halt eine ganz doll entschärfende Note und das Sodawasser ist natürlich nur für die Streckung da, aber ich find's wirklich... Ich finde auch krass, dass man den Sake gar nicht rausschmeckt. Also wir haben ja auch jetzt noch nicht häufig in diesem Podcast Sake getrunken, aber ich habe das Gefühl, da ist jetzt nicht eine große Reisnote drin. Ja. Aber ich finde es wirklich geschmacklich krass. Es schmeckt wie ein verdünnter Whisky, aber ohne Kacke zu sein. Weißt du, es schmeckt... kennst du das, wenn du einen schlechten Whisky on the rocks stehen lässt und es vermischt sich mit dem Wasser?
Mhm.
Und das schmeckt kacke. Und jetzt stell dir vor, das würde gut schmecken und du erhältst genau diesen Drink.
Das Ding ist, ich kann mal gerade nachgucken, was Jutsu ist. Und Jutsu ist so eine Frucht, die sieht auch sehr ähnlich einer Zitrone aus. Sieht eigentlich aus wie so eine alte Zitrone. Aber spannend sieht die aus. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man daraus Saft machen kann. Also von innen sieht's aus wie eine, von innen sieht's aus wie eine Mandarine,
ja.
Aber von außen aus wie eine Zitrone. Ganz, ganz spannend.
Geil. Ey, ja, Japan, irre.
Ja. Japan, tolles Land, spannendes Land. Ist nicht so wie Südkorea, wo es Spermaangriffe gibt.
Das Ding ist, ich glaube, in Japan sind Spermaangriffe seit mehreren Jahrzehnten sehr normal, weil Japan einfach wirklich cray ist. Ich bin ja auch nochmal dafür, dass wir noch die große Japan-Folge machen, wo du einfach nur Fragen stellst und ich ein bisschen aus meinem Wissen erzähle, weil das ist einfach nur crazy, was da abgeht. Aber ja,
ich finde, das Goethe-Institut könnte uns doch mal nach Japan schicken. Die schicken ja auch immer so Bands um die ganze Welt.
Es gibt vom Goethe-Institut eine Villa in Kyoto, wo man sich bewerben kann. Und ich habe immer mal geguckt, ob man da irgendwie so als Autor oder als Comedian irgendwie reinkommen kann.
Ja, ja.
Und die letzten 4 Jahre waren auf jeden Fall sehr geprägt von Leuten, die Bildhauerei machen. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie gemerkt haben, so groß ist das Interesse an deutscher Literatur oder Comedy einfach aktuell in Japan nicht. Deswegen nehmen wir irgendwas, was man sich anguckt, wo niemand was erklären muss.
Okay, wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. Wann und wo sollte man dieses Getränk zu sich nehmen? Boah.
Also abseits von dem Laden, den ich auch wirklich sehr empfehlen möchte, Kokomo Noodle Club, ist es tatsächlich ein sehr leichter Drink, den ich mir wirklich extrem gut vorstellen kann, als so richtig schön die ersten Sonnenstrahlen knuspern so aus dem Himmel raus und man sitzt auf dem Balkon und nimmt sich einfach so einen beherzten Schluck von dem Kokomo Sunrise.
Ja, Sunrise passt auch ganz gut. Und gleichzeitig ist es auch so, meine Assoziation ist so die Abendsonne.
Ja, ja.
Es wird, man zieht sich vielleicht die Sweatshirtjacke an, aber ja. Es wird leicht kühler, aber man sitzt noch in der Sonne.
Ja.
Und dafür ist das ein Getränk, glaube ich.
Ich habe mir ja gerade ganz frisch so eine Hemdjacke geholt.
Klar, ja.
Habe ich bei einem Musiker gesehen, wie heißt er, Tristan Brusch. Und da fand ich, der trägt immer Rollkragenpullover und da drüber eine Hemdjacke. War das so geil, hab mir so eine Hemdjacke gekauft. Und ja, ich sehe einfach extrem klein aus, wenn ich das trage. Er kann es tragen,
aber breit.
Ich nicht. Ja, ein bisschen breiter, okay. Aber auf jeden Fall ist ein Drink für auf dem Balkon oder Aufgang, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, beides gerne.
Ich verrate ein kleines Geheimnis, es gibt keine Jacke, die dich größer macht.
Ich habe letztens übrigens gehört, kleiner Service-Tipp für alle Möwis, neben Perso auffrischen. Wenn man sein T-Shirt oder Pullover oder sowas vorne bei der Gürtelschnalle hinten reinstopft, soll man angeblich größer aussehen. Und ich habe das jetzt 3-4 Mal gemacht, stimmt für einen selber nicht, aber alle anderen nehmen es anscheinend so wahr.
Was zu beweisen wäre. Wir machen weiter mit dem Punkt, wer? Für wen ist das ein Getränk? Ja. Japanologen? Leute, die Animes gucken, Mangas lesen und also, überhaupt nichts damit zu tun haben, aber gerne leckere Sachen trinken.
Ich sag mal so, du bist Yakuza-Chef. Womit wir wieder aus unserer letzten Erzählung werden. Tatsächlich, Max, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Du sitzt in so einem, ich glaube, das heißt Onsen, in so einem japanischen Bad. Komplett, du bist ja auch wirklich doll tätowiert, komplett zu tätowiert.
Ja.
Und dann, kommt, Assi, ja. Und dann kommt einer rein und sagt, ich würde gerne Sensei sprechen. Und dann kommt er rein, komplett nackt und verbeugt sich vor dir und du sagst, was willst du denn machen? Ja, ich habe ihnen auch einen Kokomo Sunrise mitgebracht. Und du würdest sagen, ah, der Mann weiß, was ich möchte. Okay, wie können wir dir helfen? Ja, mein Laden läuft nicht so gut. Gut, dann bringe ich alle anderen um. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Perfekt,
das ist auch so eine klassische Sache, die was Problemlösung für mich in der Regel bedeutet.
Ich glaube ganz ehrlich, du wärst ein geiler Yakuza-Boss.
Ich glaube, ich wäre einfach ein guter Gangster.
Ja, glaube ich ehrlich gesagt auch. Ja. Da wir beide wären gute Gangster, weil wir haben das Herz am rechten Fleck, aber sind auch Schweine.
Level, welches Level braucht man für dieses Getränk?
0,5. Genau in der Mitte, weil es schmeckt nach wenig Alkohol, aber man muss damit umgehen können.
Ja. Es schmeckt nach wenig Alkohol, aber ich glaube, das macht Kopfschmerzen.
Ja, kann gut sein, auf jeden Fall.
Wirklich. Also
wahrscheinlich schon, ja. Whisky und sehr viel Zucker sorgt immer für Kopfschmerzen.
Ich glaube, mittleres Level braucht man.
Ja.
Also so, weil es schmeckt wie ein Anfängergetränk. Du brauchst aber ein bisschen Übung, um dich selber einschätzen zu können.
Das ist so ein bisschen wie wenn man am Anfang, wenn man mit Saufen anfängt, denkt, ja, Whisky Cola ist genau meins und dann trinkt man drei hintereinander und denkt so, wow, ich bin ja mega nüchtern und geht einmal in die frische Luft und merkt, krass, nee, ich sollte ins Krankenhaus.
Ja.
Und genau so ist dieser Drink auch. Weil Whisky in Kombination mit Zucker haut so doll rein und Leute unterschätzen das immer.
Ja, so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche der Kokomo Sunrise, bestehend aus Whisky, Sake, Yuzu-Saft und Soda. Die Mischverhältnisse müsst ihr selber herausfinden, weil es ist scheinbar ein Geheimrezept, jedenfalls hat es uns niemand gesagt. Eine Gesamtwertung von 3,5 Punkten, herzlichen Glückwunsch.
Geil, finde ich sehr, sehr gut. Max, pleasure was mine, sehr, sehr schön heute.
Yes, meines well. It was a great, great pleasure. We are sitting all in the same boat.
Really big tennis.
Yes, really big tennis. Come to Hinak's tour. If you miss it, you be sad and then it's a screaming big again.
Was heißt eigentlich bitter auf Englisch? Ist es einfach bitter?
Bitter, ja. Bitter. Bitter
ist schade, ich hatte gehofft, da gibt es jetzt ein geiler Gag draus.
Unser Simultanübersetzer, der das für das Wetten, das Publikum in Amerika gleichzeitig übersetzt, ist hier, Mann.
Eric, was heißt Hinak auf Englisch?
Henry. Hinak auf Englisch?
Henry, das ist Heinrich.
Ja, wahrscheinlich schon. Ne?
Natürlich.
Asshole. Ja. Okay. Wir beenden diese Folge wie jede Folge mit berühmten letzten Worten. Wie auch diese Folge mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt werden könnten, weil aktuell die Leute noch leben. Und zwar dieses Mal mit den Worten von Paris Hilton, einem It-Girl, Sondergleichen, man kennt sie aus Reality-Shows, man kennt sie von fragwürdigen Videos, es gab eine große Doku über sie, wo sie ja auch von sich aus nochmal gesagt hat, dass sie immer nur dumm gespielt hat, um dieser Rolle gerecht zu werden. Ich finde tatsächlich nach dem Anschauen dieser Doku sie wirklich irgendwie mega krass, also es ist irgendwie eine heftige Frau. Trotzdem möchte ich mit meinen letzten Worten auf das anspielen, was sie lange Jahre verkörpert hat, was sie anscheinend ja nicht ist und was sie auch wirklich glaube nicht ist. Sie hat einmal etwas gesagt, auf das ich mich jetzt beziehen werde. Und ihre letzten Worte könnten sein: Ich habe mein Leben immer so gelebt, als wäre es mein Geburtstag. Also nackt, schreiend und voll mit Blut. Danke.
Darf ich noch einmal kurz fragen, auf was du dich beziehst? Was ist das Originalzitat?
Ich lebe mein Leben, als wäre es mein Geburtstag. Ciao, schönen Abend noch.
Tschüss.